So, wer das Programm gesehen hat, liebe Geschwister, da hat das Thema schon gelesen. Es heißt, vier Strahlen des Evangeliums. Die vier Strahlen will ich gerade nennen. Einmal Evangelium der Gnade, Evangelium des Heiles, Evangelium des Friedens und Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Evangelium ist eben auch eine besondere Botschaft des Apostel Paulus. Und die vier Strahlen, die ich eben nannte, die stammen alle von ihm, dem Apostel, der uns gegeben ist. Bevor ich auf die vier Strahlen eingehe, wollte ich etwas über das Evangelium sagen. Wenn man allgemein fragt, was haben wir im Alten Testament, was haben wir im Neuen Testament, kriegt man die Antwort meistens: im Alten Testament Gesetz, im Neuen Evangelium. Da kann man sagen, es ist fast richtig. Aber nicht genau. Zuerst hat Gott Verheißungen gegeben. Dann wurde das Gesetz dazwischen hineingeschoben und dann kam das Evangelium. Wenn man den Apostel Paulus auf seiner Missionsreise begleiten, auf der ersten Apostelgeschichte 13, ungefähr Vers 32, da sagt er in seiner ersten Missionsrede, die uns hier beliefert ist, dass nun er das Evangelium verkündigt, von der an die Väter geschehenen Verheißungen, dass Gott diese uns erfüllt hat. Also was Gott damals verheißen hat, das wird jetzt durch das Evangelium in unserem Leben an uns erfüllt. Und zwar nach der Auferstehung unseres Herrn aus den Toten. Als dieser wunderbare Sieg dort auf Golgatha von Gott beglaubigt und bestätigt wurde. Das Wort Evangelium kommt 76 Mal vor im Neuen Testament. Wer eine Konkordanz hat, der sollte mal aufschlagen Evangelium und sollte es nachlesen. Es ist also ein neutestamentliches Wort, nicht ein alttestamentliches. Wir hatten, vielleicht soll ich nur sagen, es kommt 76 Mal vor, von den 76 Mal genau 60 Mal bei Paulus. Ich mag die Zahl 60 aus folgendem Grunde. Karl Geier erzählt uns einmal, der schrieb einen Artikel und dann schrieb er den Satz: Freude ist erfülltes Menschsein. Wie er den Satz schrieb, stockte er selbst und sagte: Karl, stimmt das, was du geschrieben hast? Freude, erfülltes Menschsein. Und dann folgerte er: Da müsste das Wort Freude 60 Mal im Neuen Testament stehen. Er hat seine Konkordanz genommen, hat gezählt: Jawohl, 60 Mal. 6 die Zahl des Menschen. 10, die Zahl der Fülle, 60, er sagte, stimmt. Freude ist erfülltes Menschsein. Und wenn wir so in das Evangelium hineingeführt werden, dann werden wir spüren, dass wir auch in die Freude unseres Gottes hineingeführt werden. Wenn man diese Stellen des Evangeliums sich alle ansieht, dann merkt man, wir haben eine wunderbare Überschrift, die steht Römer 1, das haben wir in diesen Tagen schon ein paar Mal gehabt. Paulus Knecht, Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert. Knecht, berufen, abgesondert. Wozu? Zum Evangelium Gottes. Es ist schön, wenn man viel gelernt und studiert hat. Aber das reicht nie aus für die Botschaft Gottes. Da braucht man dieses, ein Knecht, ein Berufener und abgesondert für ihn, den Herrn, ganz für den Herrn. Also die Überschrift Evangelium Gottes. Es ist immer das Evangelium Gottes. Das kann man nicht teilen. Und das Evangelium Gottes hat immer einen Inhalt. Und der heißt über seinen Sohn. Wenn nicht der Sohn Jesus Christus Inhalt ist, dann haben wir kein Evangelium. Und dann heißt es ja, dass dieses Evangelium zuvor verheißen ist in heiligen Schriften. Schon mal das Wort heilige Schriften unterstreichen. Irgendwo war ein Gespräch über die Möglichkeiten der Bibel, ob alles nun wirklich echtes Wort Gottes ist und ob das wirklich alles so angenommen werden kann, wie es dasteht und so weiter. Das sagt ein Bruder ganz schlicht: In meiner Bibel ist das erste Blatt die heilige Schrift und das genügt mir. Und das sagt ja die Bibel auch, heilige Schriften. Evangelium Gottes über seinen Sohn in heiligen Schriften zuvor verheißen. Ich sagte am Anfang schon, im Alten Testament verheißen, jetzt im Neuen Testament nach der Auferstehung Jesu wunderbar und herrlich erfüllt. Wenn wir hineinschauen, Lukas 16, Vers 16, da finden wir, dass Herr Jesus sagt, das Gesetz und die Propheten, das war bis zu Johannes dem Täufer. Und da kam der Einschnitt und dann heißt es, von da an wird das Evangelium Gottes, das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Ich unterstreiche immer gern das Wort des Reiches Gottes, nicht nur des Königreiches Jesu, sondern des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist ein Reich aller Zeitalter. Das ist das umspannende und das umfassende Wort. Von da an, nachdem Johannes seinen Dienst abgeschlossen hat, wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und wenn wir dann aufschlagen, Markus 1, Vers 14, da lesen wir, nachdem Johannes der Täufer überliefert war in das Gefängnis, dann tritt Jesus auf und verkündigt das Evangelium des Reiches Gottes. Also das Evangelium hat seinen Anfang genommen, in dem der Inhalt des Evangeliums ist. Jesus verkündigt als erster das Evangelium des Reiches Gottes. So könnte man ja fortfahren vom Evangelium. Ich möchte vielleicht nur noch ein oder zwei Worte sagen für unser persönliches Leben. In 1. Korinther Kapitel 9. In dem Kapitel kommt das Wort vom Evangelium am häufigsten vor, 9-mal. Das erste steht in Vers 12. Und da sagt der Apostel Paulus, sondern wir ertragen alles, auf dass wir dem Evangelium des Christus kein Hindernis bereiten. Ich glaube, das ist eine Haltung des Apostel Paulus, die wir auch übernehmen dürften. Dass wir unser Leben, unser Reden so einrichten, dass wir nicht ein Hindernis sind auf 1. Korinther 9, Vers 12, dass wir dem Evangelium des Christus kein Hindernis bereiten. Und die letzte von den 9 Stellen, Kapitel 9, steht in Vers 23. Da sagt der Apostel, ich tue aber alles um des Evangeliums willen, auf dass ich mit ihm teilhaben möge. Er ist so erfasst von dem Evangelium Gottes über seinen Sohn Jesus Christus, dass er ein Verlangen hat, an diesem Evangelium möchte ich Teilhaber sein. Mancher möchte gern Teilhaber von einer großen Firma sein, nicht? Dann hat man eine gute Brieftasche. Aber das nur für eine kurze Zeit. Aber Teilhaber am Göttlichen, Teilhaber am Evangelium Gottes, das ein Evangelium aller Zeitalter sein wird, des Reiches Gottes. Daran teilzuhaben, das ist schon ein großes Geschenk. Das sehen wir zum Beispiel an den Philippern, nicht? Den Philippern kann Paulus das Zeugnis ausstellen, man kann es in Philipperbrief Kapitel 1 nachlesen, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt. Und das ist was Schönes, Geschwister. Wenn das auch in unserem Leben so wäre, wenn das Evangelium Gottes in unser Leben hineinkommt, dass wir teilhaben, Teilhaber des Evangeliums Gottes werden möchten, durchgehend in unserem ganzen Leben, vom ersten Tage an, ja, solange wie der Herr uns Gnade gibt, auf dieser Erde zu sein, Teilhaber des Evangeliums Gottes. Aber damit möchte ich meine einleitenden Worte vom Evangelium abschließen und wir gehen jetzt zu den 4 Strahlen des Evangeliums. Wir hörten sie ja von den schönen Strahlen, die wir heute haben, von der Sonne, die uns erfreuen, und dann möchte der Herr es schenken, dass diese 4 Strahlen des Evangeliums unser Herz so erfreuen, dass sie uns auch erfreuen, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und das brauchen wir. Wir haben auch in unserem Lauf des Glaubens nicht jeden Tag Sonne. Aber Evangelium haben wir immer. Also ich fange an, Evangelium der Gnade Gottes. Das Wort steht Apostelgeschichte 20, Vers 24. Ich will es lesen. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf mit Freude vollende und den Dienst, den ich empfangen habe von dem Herrn Jesus, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Bevor ich ein wenig eingehe auf das Wort Evangelium der Gnade, möchte ich auf den ganzen Zusammenhang eingehen. Es ist gut immer, in welchem Zusammenhang steht das Wort. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem, er ist in Milet und er ruft die Ältesten von Ephesus nach Milet. Und da haben wir einen Bericht, man nennt ihn, das ist die dritte Missionsrede des Apostel Paulus, die uns in der Apostelgeschichte überliefert ist. Der gibt er uns einen Überblick, wie sein Dienst in Ephesus gewesen ist. Vers 19, wie er dem Herrn gedient hat, mit aller Demut, mit Tränen und mit Versuchungen. Hörten wir ja gestern noch etwas, dem Herrn in Demut zu dienen. Dann sagt er weiter, Vers 20 etwa, dass er es verkündigt hat, dass er sie gelehrt hat, dass er es bezeugt hat. Man sieht, der Dienst des Evangeliums ist so reichhaltig. Da lehrt man, verkündigt und da bezeugt man. Als erstes sagt er, die Buße zu Gott. Und das zweite, den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Dann kommt unser Wort, Evangelium der Gnade. Und dann kommt der Vers 27. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich muss sagen, liebe Geschwister, von diesem Abschnitt, da habe ich am meisten immer in den Zeugnissen gehört, wir verkündigen den ganzen Ratschluss Gottes. Das ist schön. Das ist auch richtig. Aber wenn jemand ein Hochhaus bauen will, was weiß ich, 20 oder 30 Stockwerke, da kann ich am 20. und 30. Stockwerk beginnen. Wo fängt man an? Man muss einen soliden Grund legen. Und Paulus sagt, ich habe als ein weiser Baumeister diesen Grund gelegt. Und liebe Geschwister, wir tun keinem einen Gefallen, einen Dienst, wenn wir ihn gleich in den 20. 30. Stock befördern wollen. Es muss immer anfangen, wie beim Apostel Paulus. Als erstes die Buße zu Gott. Das zweite, den Glauben hinein in den Herrn Jesus Christus. Und dann das Evangelium der Gnade Gottes. Und wenn diese guten inneren Voraussetzungen da sind, Geschwister, dann kann man hineinführen in den ganzen Ratschluss Gottes. Und dann wird es auch so sein, dass diese herrlichen Wahrheiten vom Ratschluss Gottes nicht nur hier oben sind. Wie sagt ein Bruder immer, es muss 30 Zentimeter tiefer. Und dann hat es den richtigen Platz. Evangelium der Gnade Gottes. Wir haben ja schon manchmal in diesen Stunden hier das Wort der Gnade Gottes berührt. Ich möchte erst etwas über Gnade sagen. Wir haben bei den Briefen des Apostel Paulus immer den Anfang, dass er uns wünscht, Gnade und Friede sei euch. Gnade und Friede sind die beiden Pole des Heils. Eins die Ursache, eins die Wirkung. Heinrich Langenberg hat dazu den schönen Satz geschrieben, die Gnade führt heraus aus dem Todeswesen hinein in die heile Welt des Friedens. Und das brauchen wir, Geschwister. Darum haben wir Evangelium der Gnade Gottes, dass wir aus dem Todeswesen herauskommen. Das werden wir beim zweiten Punkt haben, Evangelium der Errettung. In die heile Welt des Friedens, das haben wir uns im dritten Punkt, Evangelium des Friedens. Dann ist Gnade immer Vergebung. Das ist die erste wunderbare Erfahrung, die wir als Menschen Gottes machen dürfen. Die Vergebung unseres Gottes nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wir erfahren dann, Gnade ist ein unmittelbares Eingreifen Gottes. Auf dem Wege des Gesetzes, da geht es immer in Instanzen, genau wie es bei unseren Regierungen ist, von oben nach unten, bis es zum kleinen Bürger kommt. Aber bei Gnade ist es ganz anders. Immer ein persönliches, unmittelbares Eingreifen Gottes. Darum können wir sagen, Gnade ist ein Sichgeben Gottes. Und dann merken wir, Gnade ist nicht nur, wie die meisten es erfassen, naja, kriegst du mal Gnade, dass du davon kommst. Nein, nein, Gnade ist mehr. Gnade, da gibt sich Gott uns. Da wird etwas Göttliches in unser Leben hineingegeben. Und wenn wir das erfahren, dann merken wir, Gnade beflügelt zu göttlichem Tun. Die Bibel hat das Wort, wir sind begnadigt, das ist richtig. Aber die Bibel hat nur das Wort, wir sind begnadet. Gestern sprach ja unser lieber Bruder Heinisch, er ist Kunstmaler von Beruf. Da können wir nicht sagen, ach lieber Herbert, du bist ein begnadigter Maler. Der würde uns sagen, was habe ich denn verbrochen? Wir müssen schon sagen, du bist ein Begnadeter. Und dann haben wir es richtig. Und das ist bei der Gnade Gottes in unserem Leben so. Wir werden durch die Gnade Gottes begnadet, dass wir Göttliches tun können. Ich greife in eins heraus. Er hat Gnade für uns, dass wir einander vergeben können, gleich wie er uns vergeben hat. Wenn er uns vergeben hat, dann sagt er, ich werde nie mehr deiner Sünde gedenken. Wenn wir Gnade haben, einander zu vergeben, dann sollte man nicht sagen, naja, vergeben, ja, aber vergessen, nie. Quatsch. Das ist nie göttlich. Das ist keine Gnade. Und Gott will uns Gnade geben. Zum Evangelium der Gnade Gottes gehört das andere Wort. Er ist der Gott aller Gnade. Was immer in unserem Leben ist, liebe Geschwister, Gott hat Gnade. Er ist der Gott aller Gnade. Über Gnade werde ich so viel zu sagen. Ich möchte einmal ein kleines, kurzes, persönliches Zeugnis machen. Mache ich sehr selten. Ich habe den Ruf Gottes gehört und empfangen in der Gefangenschaft. Ich wurde zum Heil geführt. Mein Glaube wurde am 31. Juli 1947 auf das Wort Gottes gestellt. Ich war ein froher, glücklicher Mensch. Aber Ostern 48, das ist also etwas über 50 Jahre her, da hörte ich eine Botschaft von der Gnade. Ich glaube in 12 Punkten. Und ich muss sagen, da hat Gott mir das Herz geöffnet für das Wort der Gnade. Und das war etwas so Beglückendes, wenn einmal die Gnade in unser Herz hineinkommt. Deswegen möchte ich uns alle ermuntern, dass wir unser Herz öffnen für das Wort der Gnade. Dass wir nicht nur Gnade hören und registrieren, sondern dass wir im Herzen Gnade Gottes erleben. Ich muss sagen, ich bin damals ein bisschen über dem Erdboden gewesen. Und das ist ja nicht schlimm, das darf man ja ruhig mal sein. Gott sorgt schon dafür, dass wir wieder mit festen Füßen auf den Boden kommen. Aber es ist schön, Geschwister, wenn wir ein Heilserleben haben, wo wir wirklich im Innersten gepackt werden. Damals von dem Wort der Gnade. Und wenn dieses Wort dann einmal in unser Herz hineingekommen ist, wir wollen nicht mehr ohne die Gnade Gottes leben. Von der Gnade Gottes wäre so viel zu sagen. Ich will mich ganz kurz fassen. Ich habe ja noch was anderes. Gott gibt uns also Gnade. Und das macht uns froh und glücklich. Aber dann finden wir vielleicht in der Bibel eine Stelle, Gott gibt eine zweite Gnade. Und das ist nötig, liebe Geschwister, dass wir immer tiefer hineingeführt werden, dass wir zu der ersten Gnade, die wir bekommen haben, von Gott auch eine zweite Gnade bekommen. Und wenn wir dann so in ihm bleiben, dann kommen wir vielleicht noch zum Jakobus, Kapitel 4, Vers 6, da steht es, Gott aber gibt größere Gnade. Und das ist schön, Geschwister, wenn wir dann größere Gnade Gottes erleben, dann werden wir hineingeführt in den ganzen Reichtum der Gnade unseres Gottes. So könnten wir verschiedene Dreiklänge von der Gnade bringen. Ich möchte nur ein Wort von der Gnade bringen. Steht im Titus 2, ungefähr die Verse 11 bis 13. Die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Ein ganz herrliches Wort. Weil die Schrift es sagt, dass sie allen Menschen erschienen ist, können wir allen Menschen etwas sagen von der Gnade Gottes und von der Rettung Gottes. Aber wenn wir jetzt den Vers weiterlesen, die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen, geht es weiter, und diese heilbringende Gnade erzieht uns. Die hat jetzt ein Werk an uns, nicht an der Welt. Und das ist so schön, liebe Geschwister, wenn wir uns von der Gnade erziehen lassen. Im äußeren Leben ist es schon schön, wenn ein Mensch vom Elternhaus eine gute Erziehung hat, nicht? Da ist ein guter Umgang. Manche sind Wildlinge. Man hat mir gesagt, es gibt auch im Raum der Kinder Gottes manchmal einen Wildling. Und deswegen ist es gut, liebe Geschwister, wenn wir uns alle von der Gnade erziehen lassen. Die Gnade erzieht in einer dreifachen Weise. Das erste, im Blick auf die Vergangenheit. Im Blick auf die Vergangenheit sagt sie, wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Wir sind in einen Zeitabschnitt eingetreten, der bestimmt ist von Gottlosigkeit. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, es stammt von Wichern. Das ist also über 100 Jahre her, dass dieser Mann Gottes sagte, wir werden in eine Zeit hineinkommen, christuslos, kirchenlos und dann gottlos. Ich staune, wie manche Menschen Gottes einen Blick hatten, was in kommenden Zeiten kommt. Und wir stehen mittendrin. Und da ist es gut, liebe Geschwister, wenn die Gnade uns erzieht, die Gottlosigkeit zu verleugnen. Aber auch die weltlichen Lüste. Wir leben in einer Zeit, Geschwister, mit einem Überangebot. Und wir kriegen es von allen Seiten gesagt, heute ist das so, heute macht man das so, heute tut man das so. Steht das auch in der Bibel? Wir sollten uns von der Gnade erziehen lassen. Gottlosigkeit, weltliche Lüste verleugnen. Für die Gegenwart hat sie eine dreifache Erziehung für uns, dass wir besonnen, gerecht und gottselig leben. Besonnen, nüchtern, andere sagen vernünftig, bescheiden. Liegt alles in diesem einen Wort. Darin erzieht uns die Gnade. Und gerecht. Teilhabe am Evangelium, dass man niemanden aufhält, dem Evangelium zu glauben, kein Hindernis ist. Da gehört es einfach dazu, liebe Geschwister, dass wir gerecht leben. Und das dritte, gottselig. Anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Ja, da will der Herr uns hineinführen in der Erziehung durch die Gnade. Und dann kommt die Zukunft. Die Gnade erzieht uns, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung, die glückselige Erscheinung der Herrlichkeit unseres Herrn. Ja, man könnte bei jedem Punkt verweilen, liebe Geschwister. Was ist das so schön, wenn Kinder Gottes Wartende sind auf ihn? Ach, ich könnte so viel dazu sagen. Ich greife heraus, eine Schwester in unserem Hauskreis, sie war Diakonisse, ist ausgetreten, ist jetzt 84 Jahre alt, kennt sie gut 40 Jahre. Immer hat sie geredet, der Herr kommt bald, und sie hat sich gefreut wie ein Kind auf die Wiederkunft des Herrn. Jetzt ist sie 84, ach, jetzt tut es da weh, es tut da weh, es tut dort weh. Kam sie eines Tages zu mir und sagt, Wolfgang, vielleicht erlebe ich es doch nicht mehr, dass der Herr wiederkommt. Aber plötzlich strahlte sie schon wieder und sagte, du, das macht gar nichts. Es heißt doch, die Toten in Christo zuerst und danach die Lebenden. Immer ausgerichtet auf den Herrn. Dahin erzieht die Gnade Gottes. Vielleicht nur ein Punkt von der Gnade. Da müssen wir den ersten Punkt abschließen. Ich war ja eine Zeit lang auch im Schwabenland und habe so die lieben Schwaben, die Gläubigen kennengelernt. Und sie haben so gern von der vorlaufenden Gnade gesprochen. Kennt ihr das? Vorlaufende Gnade. Und dann haben sie meistens von den Eltern gesprochen, von den Großeltern, von der Tante, vom Onkel. Das war ihre vorlaufende Gnade. Und das ist ein wunderschöner, herrlicher Gedanke. Aber einmal versuchte ich einer lieben Schwester zu sagen, die vorlaufende Gnade geht noch etwas weiter. Oh, das wollte sie gar nicht hören. Sie hatte genug gehabt an ihrer vorlaufenden Gnade. Aber es ist schön, wenn wir die Schrift hineinsehen. Wann hat es mit der Gnade Gottes angefangen? Da sagt uns die Bibel, wo steht es? 2. Timotheus 1, Vers 9, dass Gott ehe es Zeit gab, die Gnade in seinem Sohn für uns bereitgestellt hat. Ein wunderbares Wort. Ehe es Zeit gab. Erster Tag, zweiter Tag und so weiter, Schöpfungsgeschichte. Da hat Gott vorher schon Gnade für dich und für mich bereitgestellt. Wir meinen oft manchmal so, jetzt ist was schief gegangen bei mir, jetzt gehe ich schnell zum lieben Gott, naja, er wird ja irgendwie eine Gnade noch für mich haben. Weit gefehlt. Das hat Gott schon getan, ehe es Zeit gab. Und dann ist durch das Evangelium das Wort der Gnade in unser Leben hineingekommen. Der ganze Reichtum der Gnade Gottes. Wir haben auch das Wort, wir sollen unsere Hoffnung setzen auf die Gnade, die uns gebracht wird, wenn der Herr wiederkommen wird. Wir haben jetzt Gnade. Und wenn der Herr wiederkommen wird, dann bringt er uns noch Gnade mit. Aber damit ist die Gnade noch nicht zu Ende. Epheser 2, Vers 7. Da steht das schöne Wort, er will in den kommenden Zeitaltern, wie viele das sind, weiß ich nicht, aber in den kommenden Zeitaltern will er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. Und jetzt denkt man das Wort, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, was? Gnade um Gnade. Das Wort Gnade um Gnade will uns sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, es ist so viel Gnade da, du kannst es gar nicht ausschöpfen. Gott braucht kommende Zeitalter, um uns alle in diesen ganzen Reichtum seiner Gnade hineinzuführen. Ach, ein kleines Geschichtchen möchte ich doch erzählen. Muss das andere kürzer sein. Es war um die Jahrhundertwende. Ein Schiff war in Seenot gekommen. Die wussten gar nicht mehr, wo sie hin und her treiben. Wir müssen uns in die Zeit hineinversetzen. Da war alles noch nicht so ausgebaut wie heute. Ein furchtbares Unwetter. Das Schlimmste war, sie hatten kein Süßwasser mehr. Sie waren am Verdursten. Von Wasser umgeben und am Verdursten. Damals keine Möglichkeit, das Wasser, das Meereswasser, in Süßwasser umzuwandeln. Sie haben Ausschau gehalten, wann kommt endlich ein Schiff? Und dann kam endlich ein Schiff. Dann haben sie hinübergefunkt, SOS, wir sind am Verdursten, kommt zu uns und rettet uns. Jetzt haben sie gemeint, das Schiff würde gleich Kurs zu ihnen machen. Nein, das Schiff ist in seine Richtung geblieben und hat zurückgefunkt, schöpft doch, ihr seid im Süßwasser. Folgendes, da ist der Amazonasstrom, der hat in seiner Mündung eine Breite von 250 Kilometern. Da sieht man die Ufer nicht. Sie waren im Süßwasser und waren am Verdursten. Schöpft doch, ihr seid im Süßwasser. Was heißt das für uns bei dem Wort der Gnade? Bruder, Schwester, du lebst doch, stehst doch in dem ganzen Reichtum der Gnade. Schöpfe doch. Ja, wir wollen die Gnade jetzt verlassen. Obwohl es uns die ganze Zeit ausführen könnte. Wir gehen zum Wort Evangelium des Heiles. Da steht Epheser 1, Vers 13. Ich lese es. Auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heiles, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Gott hat zum Evangelium der Gnade, das Evangelium des Heiles, das Evangelium der Errettung. Liebe Geschwister, das sind so geläufige Worte und wir müssen uns immer wieder es tief ins Herz hinein sagen lassen. Wovon werden wir errettet? Wovon werden wir heil gemacht? Ja, wir denken zuerst immer von der Macht der Sünde. Das ist richtig. Aber der tiefere Punkt ist der Tod. Weil der Tod zu uns gekommen ist, darum sündigen wir. Nicht nur die Sünde muss bereinigt werden, der Tod. Und hier haben wir das Evangelium der Errettung. Unser Gott ist ein Gott der Rettungen, der auch aus dem Tode heraus errettet. Das ist diese herrliche Botschaft, Evangelium des Heiles, Evangelium der Errettung. Darum sagten schon die Apostel, kurz nach der Auferstehung, Apostelgeschichte 4, Vers 12, ist in keinem anderen das Heil, kein anderer Name in dem ganzen Himmel, in welchem wir errettet werden müssen. Wir müssen errettet werden, weil wir alle nicht nur in der Sünde leben, sondern weil wir alle von Haus aus tot sind, Gott gegenüber. Da kann er dann noch so lebendig sein, er ist tot. Und da brauchen wir dieses Evangelium des Heiles, das Evangelium der Errettung. Das Wort der Errettung ist so groß, so herrlich, so umfassend. Ich will ein paar Worte dazu vorlesen. Ich habe es herausgeschrieben aus dem griechischen Wörterbuch. Rettung heißt Befreiung, Sicherheit, Bewahrung, Heilung, Gesundheit. Wir merken also, in welcher wunderbaren Weise dieses Wort Rettung sich uns erschließt. Das Wort Rettung umfasst das ganze Heilsleben, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Heiligung, Lösung, Versöhnung, Vergebung, Verherrlichung, alles eingeschlossen in diesem Wort Rettung. Rettung erleben wir, wenn wir zum Herrn gehen. Wenn der Name des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das ist der Heilsanfang. Aber dann will Gott uns das ganze Glaubensleben hindurch uns retten, dass wir ihn als den Rettergott erleben und erfahren. Und dann kommt die Heilsvollendung. Da gibt es ein Wort, Philipper 3, ach, das wollte ich zuerst gar nicht verstehen. Da heißt es, wir erwarten Jesus als unseren Retter. Da habe ich zuerst mal gedacht, als Retter kenne ich ihn doch. Eigentlich müsste es heißen, wir erwarten ihn als unser Haupt. Aber nein, wir erwarten ihn als unseren Retter. Warum? Er wird unseren Leib des Todes erretten. Das ist die wahre Erlösung. Die Errettung des Leibes. Dass er hineingestaltet wird in seine Gleichförmigkeit. Hineingestaltet wird in ein Leben der Unsterblichkeit. Deswegen ist das Wort so umfassend. Noch einmal einen kurzen Blick zu unserem Wort, das wir gelesen haben. Wie kommen wir in diese tiefe, herrliche Rettung hinein? Paulus schreibt, ihr habt gehört. Was? Das Wort der Wahrheit. Evangelium des Heiles, Evangelium der Errettung. Das ist das Wort der Wahrheit. Aber schön zu achten, kommt nicht sehr häufig vor in der Bibel. Wort der Wahrheit. Was da alles gesagt wird. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit zur Erstlegung seiner ganzen Schöpfung. Ihr habt gehört, das Wort der Wahrheit. Wort der Wahrheit schmeichelt nicht. Wort der Wahrheit redet Klartext. Aber in dem Klartext frohe Botschaft der Errettung. Hört. Wir haben schon einmal erwähnt, dass die Bibel sagt, seht zu, was ihr höret. Dass wir nicht nur in die Kirche gehen und dann hören wir irgendein Gotteswort und nachher wird alles Mögliche gesagt, hätte man noch ein Wort von Goethe lesen können. Wort der Wahrheit, Evangelium des Heils, seht zu, was ihr höret. Das ist also der Umfang des Wortes Gottes. Und dann sagt der Herr, seht doch zu, wie ihr höret. Das ist jetzt das in sich Aufnehmen des Wortes Gottes. Und das führt hin zum Erleben der Gnade, das führt hin zum Erleben der Errettung. Also ich habe gehört. Und daraus ergibt sich das Nächste, ihr habt geglaubt. Ja, Glauben versucht man mal gewisse Erklärungen zu geben. Eine Erklärung heißt, Glauben ist ein Festmachen. Es ist fest in Gott, was er uns gesagt hat, im Wort der Wahrheit. Und wenn wir es jetzt für uns verbindlich annehmen, dann machen wir es fest. Das ist Glaube. Er hat gesagt, darauf stelle ich mich. Und dann kommt das Dritte. Er hat euch versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dazu ein kleines Erleben. Es war in Ostpreußen. Zwei junge Männer waren in der Versammlung, hatten einen weiten Weg, sind mit dem Fahrrad hingefahren. Dann gingen sie zusammen nach Hause, haben das Rad geschoben, weil sie sich besser unterhalten können. Und dann kam plötzlich die Frage, sag mal, hast du den Heiligen Geist? Meinte der eine, ich weiß es nicht. Der andere sagte, ja, ich weiß es auch nicht. Und so gingen sie hin und waren ein wenig traurig. Hast du den Heiligen Geist? Und dann haben sie ihr Fahrrad hingestellt, haben sie in den Straßengraben gesetzt, haben sie weit unterhalten. Dann nahm einer sein neues Testament aus der Tasche und hat dieses Wort aufgeschlagen, Epheser 1, 13. Und dann sagte er, du, wir haben das Wort gehört. Ja, du, wir glauben. Der andere sagte, ja, wir glauben. Und dann kam das Dritte. Wenn die beiden Ersten wahr sind, ist auch das Dritte wahr. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir wollen dafür danken. Dann haben sie gedankt. Den einen von den beiden habe ich dann kennengelernt. Wissen Sie, sein hohes Alter, 84 Jahre wurde er. Das war fest. Evangelium des Heiles. Versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir da unseren Glauben immer wieder auf das Wort stellen lassen. Das ist das Fundament. Und je mehr unser Glaube ruht auf dem Worte Gottes, ist es wirklich festgemacht. Gott hat gesagt. Und dieses Wort nehme ich an und das ist fest. So viele ihn aufnahmen, so viele an seinen Namen glauben, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Weißt du, ob du ein Kind Gottes bist? Wenn du unsicher bist, lies Johannes 1, Vers 12 immer und immer wieder und stelle die Frage, glaube ich, nehme ich ihn auf, dann hast du auch die dritte Zusage, Vollmacht von Gott, dich ein Kind Gottes zu nennen in dieser Zeit. So könnten wir viele Worte durchgehen. Evangelium des Heiles. Ich gehe zum dritten, das heißt Evangelium des Friedens. Steht Epheser 6, Vers 15. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Evangelium des Friedens. Das schenkt uns der Vater, wenn wir Gnade angenommen haben. Wenn wir im Heil, wenn wir in der Rettung stehen, dann sollen wir auch im Frieden stehen. Frieden im Griechischen, Eirene, heißt, man spricht wieder miteinander. Und das wissen wir ja. Wenn man nicht miteinander spricht, dann stimmt es nicht. Und wenn wir miteinander sprechen, ja, dann haben wir Frieden. Im Hebräischen noch schöner, wir kennen ja alle das Wort Shalom. Heil, Wohlbefinden, unversehrt sein. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Wort zurück. Wir wollen aber eines als erstes sagen, liebe Geschwister. Vielleicht haben wir das alle erlebt, erfahren. Es gibt auch eine Zeit, wo man keinen Frieden hat. Ich möchte vielleicht drei Bibelstellen nennen. Eine steht 2. Chroniker 15, die Verse 3 bis 5. Da waren sie einmal Israel ohne Gott, ohne lehrenden Priester und ohne Gesetz. Da war kein Friede. Wenn wir ohne Gott leben, ohne Unterweisung im Hinhören auf das verkündigte Wort, und wenn wir keine Beziehung zum Wort Gottes haben, kein Friede. Ein anderes Wort, Psalm 38, Vers 3. Da wo Sünde ist, da ist kein Friede. Da braucht man Gnade und braucht man Errettung. Ein drittes Wort, Jesaja 48, 22. Der Gesetzlose hat keinen Frieden. Wenn man nicht gebunden ist an ihn, geht man ohne Frieden seinen Weg. Ganz kurz einige Worte zum Frieden hin. Das bekannte Wort von unserem Herrn, Johannes 14, Vers 27. Euren Frieden, sagt der Heiland, den lasse ich euch. Wie geht's weiter? Meinen Frieden, den gebe ich euch. Er lässt uns alles, was wir haben. Aber wie schön, wenn wir uns öffnen, seinen Frieden. Und dann müssen wir uns das Leben unseres Herrn ansehen. In welchem Frieden, in welcher Geborgenheit er seinen Weg über diese Erde gegangen ist. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, die Rettung angenommen haben, gerechtfertigt worden aus Glauben, dann sollten wir Frieden haben Gott gegenüber. Es muss einfach das Heilsgeschehen da sein. Und dann ist der Friede da. Und dann können wir das auch sagen, was im Epheserbrief steht, Kapitel 2, Vers 14. Er ist unser Friede. Es ist schön, liebe Geschwister, wenn wir in diesen Frieden eintreten und wer ein wenig einmal den Frieden geschmückt hat, er ist unser Friede. Der möchte diesen Frieden ja nie mehr verlieren. Alles Kostbare braucht Bewahrung. Wir sollten diesen Frieden bewahren. Ein Weg dazu wäre Philipper 4, 6 bis 7, dass wir unsere Sorgen ihm immer wieder bringen. Denn Sorgen rauben sehr schnell den Frieden. Und dann ist das Verheißungswort und der Friede Gottes. Der Friede, der in unserem Gott ist. Der bewahre eure Herzen und Sinne wie in einer Festung in Christo Jesu. Also der Herr möchte schon, dass dieser Friede, den er uns gegeben hat, in einer wunderbaren Weise uns erhalten bleibt. Wir haben immer gesehen, Evangelium der Gnade, der Gott der Gnade. Evangelium der Errettung, der Gott der Rettung. Evangelium des Friedens, der Gott des Friedens. Da haben wir einige Stellen. Ich möchte nur eine noch dazu lesen. Die kennen wir alle, die steht in 1. Thessalonicher 5 am Schluss, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Leib und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Wir merken, liebe Geschwister, wenn das Evangelium des Friedens unser Herz erreicht hat, wenn wir dann in der Gemeinschaft des Friedens des Christus leben und wenn wir in der Gemeinschaft des Friedens Gottes sind, dann erleben wir wirklich, was wir sagten, Frieden, Shalom, Heil, Wohlbefinden, unversehrt sein bis hin zum Ziel. In solch einer gewaltigen Weise, dass er selbst, der Gott des Friedens, uns an diesem Tage so unversehrt darstellen will, nach Geist, Seele und Leib. Die Seele wird also nicht aufgelöst, wie manche es meinen. Die Seele wird auch ins Gottesleben hineingezeugt, denn auch unser Gott hat eine Seele. Wir werden dann einmal eine Seele haben, wie er, göttlich. Bitte? Ja, ja, ja. Wir werden also in den Frieden Gottes in einer ungeahnten Weise hineingenommen. Und wir merken, der Gott des Friedens, der führt uns zu dem vollen Ziel, das er sich vorgenommen hat für uns alle. Und noch kurz den letzten Strahl, er ist eigentlich der schönste. Schönste bringen wir immer zum Schluss nicht. Er steht 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 11. Kann man sich leicht merken, viermal die 1. 1. Timotheus 1, Vers 11, da heißt es, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Ach, das Wort sollte man immer wieder lesen und oft lesen. Es gibt also ein Evangelium von der Herrlichkeit Gottes. Und da ist dieser Gott glückselig. Wenn ich es recht im Kopf habe, kommt das Wort glückselig circa 50 Mal im Neuen Testament vor. Zweimal nur von Gott. Hier ist eine Stelle. Wir merken, wie tief und wie wichtig das ist. Gott ist erst dann in seinem Innersten glückselig, wenn das Evangelium der Herrlichkeit auch bei uns ist. Mir fällt es gerade ein, ich habe irgendwo 2 Stunden gehalten, die eine Stunde über die Gnade und die andere Stunde über die Herrlichkeit. Kam nach eine Schwester zu mir und sagte, Bruder Körnchen, bei der Gnade war ich ganz dabei. Das war mein Wort gewesen. Aber bei einem Wort der Herrlichkeit, da habe ich meine Schwierigkeiten. Woran liegt das? Ich glaube, es sind 2 Gründe. Einmal, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Paulus sagt es, wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und das andere, ich habe den Eindruck, Geschwister, es wird viel göttliche Wahrheit verkündigt, aber es wird sehr wenig Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündigt. Vielleicht ist das auch ein besonderes Anliegen des Feindes. Wie hat der Herr gesagt in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 22, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Warum? Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Aha, überall, wo Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist, da geht es in die Einheit der Kinder Gottes. Dann trennt man sich nicht mehr wegen i-Tüpfelchen. Dann trennt man sich nicht mehr, ach, so denkst du, nein, nein, so muss es sein. Wenn die Herrlichkeit unseres Gottes uns erfüllt und die Herrlichkeit unseres Gottes uns bewegt. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, da möchte mancher fragen, ja, nun sag mal, wo steht das insbesondere, das möchte ich nachlesen. Da muss ich dann sagen, lies die ganze Bibel. Denn Evangelium Gottes ist zuvor verheißen, haben wir gesagt. Auch Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Aber in ganz besonderer Weise begegnet es uns eben jetzt im Neuen Testament, weil nun alles Verheißene nach der Auferstehung unseres Herrn uns erfüllt wird. Ein Wort dazu steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 14, ich lese Vers 13 dazu. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung im Geheiligtsein des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Berufen gehört mit zu der Rettung. Und nun kommt es weiter. Durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit. Das Wort der Erlangung, das hier steht, kommt 5-mal im Neuen Testament vor. Am schönsten finde ich die Wiedergabe, die Bruder Langenberg gewählt hat. Er hat das Wort Vollaneignung gebraucht für dieses griechische Wort. Wir haben ein Evangelium zur Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe gedacht, liebe Geschwister, es wird allen so gehen. Als wir zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, hat keiner dran gedacht, dass durch dieses Wort, durch dieses Evangelium, ich einmal zu einer Vollaneignung der ganzen Herrlichkeit meines Herrn komme. Aber dafür haben wir Evangelium. Und dafür haben wir diesen Strahl, Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ich will ein paar Punkte noch nennen. Ich kann sie nicht ausführen. Wir haben in Epheser 1, Vers 17 ein Wort, das kommt nur einmal vor. Das heißt, der Vater der Herrlichkeit. Das sind ganz bedeutungsvolle Worte. Da sollen wir mal sehen, was der Vater der Herrlichkeit uns gibt, wenn eine bestimmte Voraussetzung in unserem Leben da ist. Glaube hinein in den Herrn Jesus und Liebe zu allen Heiligen. Das ist ja der Sinn der Herrlichkeit des Evangeliums. Dann will der Vater der Herrlichkeit uns geben, Geist der Weisheit. Den Geist des Herrn haben wir schon. Aber jetzt den Geist der Weisheit und den Geist der Offenbarung hinein in die Erkenntnis seiner selbst. Dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben und hineinschauen in den ganzen Reichtum der Herrlichkeit unseres glückseligen Gottes. Der Vater der Herrlichkeit, nur einmal. Dann gibt es das Wort nochmal in der Umkehrung. Da heißt es, die Herrlichkeit des Vaters, da steht in Römer 6, Vers 4. Durch die Herrlichkeit des Vaters wurde der Sohn aus Toten auferweckt. Wozu? Für uns. Damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. Dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich die Neuheit des Lebens? Was ist das? Wie kann ich in Neuheit des Lebens wandeln? Neuheit ist etwas ganz Absolutes. Das hat es noch nie gegeben. Das ist ganz was anderes als neues Leben. Neuheit. Wenn man sich den Text dann im Zusammenhang ansieht, da kommt in diesem Abschnitt 5-mal das Wort Sünd vor. Mit im Innersten. wie wir mit dem Herrn Jesus im Innersten verbunden sind. Da heißt es, wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt und wir leben mit ihm. Neuheit des Lebens, der Vater der Herrlichkeit oder hier die Herrlichkeit des Vaters. Das gleiche nochmal von dem Gott. Haben wir auch ein einziges Mal im Neuen Testament. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Geh aus deinem Lande. Man muss sich das Land ansehen, wie es damals gewesen ist. Ein Land des Wohlstandes. Da war die ganze Verwandtschaft, alles wunderbar zusammen. Ganz anders, wie wir es heute haben. Und dann das alles verlassen, da liegt was Besonderes vor. Stephanus sagt es uns, Apostel geschrieben, der Gott der Herrlichkeit erschien ihm und dann wanderte er. Und dann haben wir noch ein anderes Wort, wieder die Umkehrung. Da der Gott der Herrlichkeit und einmal die Herrlichkeit Gottes. Das Wort will ich noch lesen, da steht in 2. Korinther 4, Vers 6, nimmt Bezug zu dem ersten Schöpfungstag. 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, der hat in unsere Herzen hineingeleuchtet zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Ja, das sind große und herrliche Worte. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Der Vater hat einen Sohn. Über den einen Sohn ist der Vater glückselig. Und aus dieser Glückseligkeit heraus, so können wir es uns vorstellen, ist im Herzen des Vaters der Gedanke erwachsen. Hebräer 2, Vers 10. Ich will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Dich und mich. Der eine Sohn und dann viele Söhne. Der eine Sohn, der Sohn der Herrlichkeit. Kann man ja nachlesen, Johannes 17. Und nun will er uns rufen und will uns zu Söhnen, Töchter sind eingeschlossen, hineinführen in diese Herrlichkeit. Und dafür brauchen wir Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Fassen wir mal zusammen, die vier Strahlen. Evangelium der Gnade, Evangelium des Heiles, der Errettung, Evangelium des Friedens und Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes.